Crown. Wer hat gerade gesagt? Mein Name ist Herr Kaniku Yadama. Ich komme ursprünglich aus Togo. Bin ich hier in Bremen seit 2 Jahren und promoviere ich im Fachbereich 10, Germanistik, Literaturwissenschaft. Mein Thema dabei fokussiert die Gewaltthematik in romantischen Sinne im frühen 19. Jahrhundert. Dabei habe ich vor, also 4 kanonische Autoren, nämlich Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann, Clemens Gaetano und Achim von Anim. Jeweils von jedem Autor habe ich einen Text, nämlich eine Novelle. Bei Kleist geht es um Erdbeben in Chile. Bei E.T.A. Hoffmann geht es um Fraulein von Scuderi. Bei Achim von Anim geht es um der tolle Rivalin auf dem Fort Rataro. Und bei Clemens Gaetano geht es um Geschichte von braven Kasper und tolle Anne. Also der Titel von dem heutigen Vortrag lautet Literarische Sprache als Versöhnungsfaktor. Wie die Sprache zum Beispiel die Völkerverständigung und also zu Völkerverständigung und Konfliktbewältigung beitragen kann. Bevor ich zum Thema übergehe, gestatten Sie mir zuerst ein Dankwort. Ganz herzlich begrüße ich Frau Dr. Bebel-Kühn und Herrn Kurt Erdlinger von Sprachenrat Bremen. Ihre Mitwirkung im Vorfeld dieses Vortrags ist beispielhaft. Frau Virginie Kamsche, ehemaliger Vorsitzende des Afrika-Netzwerks Bremen und jetzt Fachpromotorin für Migration, Diaspora und Entwicklung, spreche ich dabei auch einen besonderen Dank aus. Es ist mir persönlich, besonders als Kaniku Yadama, eine gute Perspektive und bei uns in Afrika-Netzwerk Bremen eine Ehre, diese Chance zu bekommen und Ihnen vorzutragen, welche Rolle der Sprache in einer globalisierten Welt eingeräumt werden kann. Ihnen vorzutragen, wie die Sprache nicht instrumentalisiert wird und somit Menschen auseinanderbringt, sondern eine gewichtige Rolle bei Goethe und Lessing spielt. Die Globalisierung, die wir alle besingen, das ist schon ein öffentliches Geheimnis, sollte mit Toleranz, Vielfalt und kulturelle sowie religiöse Akzeptanz einhergehen. Es sollte eben auch damit mit Unsicherheit gerechnet werden. Genau in diesem Zusammenhang beten Goethe und Lessing die Sprache in einer Rolle der Versöhnung, der Eintracht und des Friedens ein. Denn beim ersten Treffen mit Menschen gilt die Sprache als erstes Kommunikationsmittel. Sie kann sofort die verschiedenen Akteure bzw. Partner lebenslang verbinden. Sie kann sie auch in einen Kriegszustand bringen. Meine Damen und Herren, es ist eine Tatsache, dass wir zurzeit schwierige Zeit erleben. Nennenswerte Beispiele sind da. Überall haben wir natürliche Katastrophen, Fluten, Dürren, Erdbeben, Anschläge, Überschwemmungen und so weiter. Keiner ist verschont, wenn jene Gewalt, sei es menschlicher oder also natürlicher Herkunft, uns heimsucht. Das Drastische dabei meines Erachtens ist die menschliche Gewalt. Die Frage lautet deshalb, wie konterkarieren wir diese Gewalt, die menschliche Gewalt? Welche direkte und brauchbare Waffen haben wir in der Hand? Wie schaffen wir es, Völker, Kulturen und Menschen zusammenzuhalten? Wie schaffen wir es eigentlich, viele Köpfe unter einen Hut zu bringen? Das ist meine Frage, meine Leute und Damen. Der vorliegende Vortrag fußt deswegen aus 2 literarischen Hausbeispielen, Goethe Iphigenie auf Tauris 1797 und Lessing Nathan der Weise 1783. Wichtig dabei in meinem Vortrag sind 2 Aspekte in den beiden Texten, die mir auch gefallen sind, nämlich die Rolle der titelgebenden Protagonisten Iphigenie bei Goethe und Nathan der Weise bei Lessing. Also Sie können schon die Tafel dem Titel entnehmen, wie ich einfach mein Vorteil angegliedert habe. Zum ersten Punkt, Goethe und die Sprache. Iphigenie als Medium und Konfliktschlichterin par excellence. Also bei Goethe, also in Iphigenie auf Tauris, lesen wir, dass sich die Taurier und die Griechen feindselig gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang offen die Taurier ihrer Göttin Diana jeden Fremden, der sich irrtümlicherweise auf der Insel Tauris befindet. Außerdem verliert der König Thoas seinen einzigen Sohn im Krieg. Es ist deshalb voller Rachegefühle. So lautet das Gesetz der Taurier. Sie praktizieren Menschenopfer zugunsten der Göttin Diana. Goethe ist es, zeigt uns vor allem, dass seit der Gefangenschaft von Iphigenie diese Gesetze bzw. diese Rituellen nicht richtig eingehalten werden. Iphigenie gelingt es, nicht weil sie Diana-Priesterin oder Medium geworden ist, sondern weil sie über eine bestimmte Sprachbegabung, also Begabung verfügt, diesem Gesetz der Taurier Einhalt zu gebieten. Iphigenie hat die Taurier von ihrer Ansicht überzeugt. Sie hat sie überredet, sodass die Taurier auf ihr Menschenopfer, also die Barbarei, so heißt es im Text, verzichten. Dem Text von Goethe kann Folgendes deshalb entnommen werden. Zitat: Du hast hier nicht getan, sei deine Ankunft. Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat den alten grausamen Gebrauch, dass am Altar Dianes jeder Fremde sein Leben blüten lässt, von Jahr zu Jahr, mit sanfter Überredung aufgehalten, und die Gefangenen von gewissen Tod ins Vaterland so oft zurückschickt? Man merkt hier schon, meine Damen und Herren, wie Akas, der Vermittler von König Thoas, Iphigenie für ihren Sprachengebrauch lobt. Iphigenie hat sogar den Taurier Augen aufgemacht, hat ebenfalls mit ihrer Sprache erreicht, dass die Göttin Diana nicht mehr mit Menschenblut versorgt wird. Ferner, das ist die zweite Stelle, wo Iphigenie noch überzeugt, wirbt der König Thoas um Iphigenie, um dadurch einen Abfuß zu bekommen. Belehrend dabei ist die Art und Weise, wie Iphigenie den König Thoas und dessen Vermittler Akas überredet, bis sie ihre Herkunft offenbart. Ich bin aus Tantalus Geschlecht. Da entsteht eine andere Herausforderung für Iphigenie. Denn als Thoas den Korb bekommt, wollte er den alten Gebrauch, also das Menschenopfer, wieder einführen. Der dritte und letzte Auftrag von Iphigenie besteht ja darin, Thoas von dieser Ansicht definitiv abzubringen. Denn die zwei Fremden, deren Tod bevorsteht, erweisen sich als Bruder und zukünftiger Schwager von Iphigenie. Es geht namentlich um Orest und Pylades. Und laut des König Thoas muss Iphigenie hier die zwei Fremden gefangen hinrichten lassen. Thoas sagt, Zitat: Zwei Fremde, die wir in des Uferhöhlens versteckt gefunden und die meinem Land nicht Gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nenne dein Göttin wieder ihr erstes, rechtes, lang entbehrtes Opfer. Ich sende sie hierher. Du weißt den Dienst. Mit dieser Anweisung sollte Iphigenie, meine Damen und Herren, wieder vor eine neue Herausforderung. Es geht in der Tat um zwei Herausforderungen. Zum einen das Menschenopfer definitiv abschaffen und zum anderen den bevorstehenden Konflikt zwischen Orest, also dem Bruder von Iphigenie, und dem König Thoas, Iphigenie Freier, vereiteln zu können. Hierbei nimmt Iphigenie, wie der Text darauf aufmerksam macht, eine Opferattitüde ein. Sie fordert von Thoas die Freilassung der beiden Fremden und zeigt sich bereit, sie zu ersetzen, das heißt für sie zu sterben. In dieser Hinsicht nimmt sie eine Position Christi ein. Des Weiteren entpuppt sich ihre Attitüde als belehrend, als belohnend. Iphigenie sagt, dies betrüglich. Zitat: Ich könnte hintergangen werden. Diese sind treu und wahr. Wirst du anderes finden, so lass sie fallen und verstoß mich. Verbann mich zur Strafe meiner Torheit. Ein König sagt nicht, wie gemeine Menschen, verlegen zu, dass er den Bittenden auf einen Augenblick entferne. Noch verspielt er auf den Fall, den er nicht hofft. Dann fühlt er es die Höhe seiner Würde. Solche Worte, meine Damen und Herren, voller Weisheiten, reichen, um den König Tor zu entschärfen. Denn um Gutes zu tun, braucht man keine Überlegung. Man könnte schon hier wahrnehmen, wie durch eine nachvollziehbare Beweisführung Iphigenie Tor zu Raison bringt. Die Sprache, von der Iphigenie Gebrauch macht, scheint hier sehr bearbeitet, sehr raffiniert zu sein und hat eine dienende Funktion. Das Ziel wird deswegen erreicht. Iphigenie sagt, Zitat, ich fürchte bösen Zwist. Wenn du, o König, nicht der Billigkeit gelinde Stimme hörst, du, mein Bruder, der raschen Jugend nicht gebieten wirst. Des Weiteren, meine Damen und Herren, kann Folgendes gelesen werden. Thoas, du glaubst, es höre der rohe Skite, der Barbar, die Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit. Iphigenie, es hört sie jeder, geboren unter jedem Himmel, dem des Leben, Quelle durch den Busen rein und ungehindert fließt. Ich wiederhole nochmal das Zitat. Genau die Worte von Iphigenie, es hört sie jeder, geboren unter jedem Himmel, dem des Lebens Quelle durch den Busen rein und ungehindert fließt. Man könnte hier kurz resümieren, was durch die gelinde und pazifische Sprache gewonnen wird. Neben der Freilassung von Orest und Pilates schafft Iphigenie letzten Endes eine endgültige Abschaffung des Menschenopfers. Zufolge können die drei Griechen, also Iphigenie, Orest und Pilates, mit dem Segen des Königs Thoas heilen. Denn Thoas sagt letztendlich, ich halte meinen Zorn, wie es dem alten Getim zurück. Das ist, meine Damen und Herren, was wir kurzfassend bei Goethe gewinnen können. Wie die Sprache steinalte, barbarische Kulturen abschaffen kann. Wie durch die Sprache Könige zu Vernunft gebracht werden können. Kommen wir ganz kurz, gemäß der Gliederung zum Punkt 2. Nathan, der Weise, Sprache als Brückenbauer der Religion und Familien. Wir haben bei Nathan ähnliche Situationen wie bei Goethe. Nathan befindet sich hier vor einer heiklen Situation, die eine besondere Weisheit erfordert. Es geht hierbei um den Fall des titelgebenden Protagonisten Nathan, gerade gesagt. Als der Sultan Saladin Nathan zu sich kommen lässt, fragt er ihn nach der wahren Religion. Denn Nathan, für diejenigen, die schon das Buch gelesen haben, ist ein Unterrichtslehrer. Und der hat als Adoptivtochter Recha. Die Antwort von Nathan, weil die Wahrheit hier spricht, erweist sich als Metapher. Er erzählt dabei von dem, was man Ringparabel nennt. Was ist darunter zu verstehen? Oder was beabsichtigt Nathan durch diese Wahrheit? Also für diejenigen, die schon das Buch gelesen haben, Nathan der Weise, sie können schon eine kleine Idee über Ringparabel haben. Das ist sehr interessant. Also ich empfehle schon das Buch, ich empfehle richtig das Buch. Kann ich schon ein kleines Resümee hier machen. Also durch die Ringparabel trachtet Nathan der Weise nach einer Versöhnung zwischen den drei Religionen, nämlich Judaismus, Christentum und Islam. Der Richter, der sich über die Echtheit oder die Falschheit der drei Ringe äußern soll, macht auf Folgendes aufmerksam. Oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Mit dem Begriff Ring wird hier metaphorisch Religion angedeutet. Hier zu erfahren, wie geschickt und klug Nathan der Weise von der Sprache Gebrauch macht. Seine Antwort diesbezüglich lautet: Bei dem Lebendigen, der Mann hat recht, ich muss verstummen. Wir sind, meine Damen und Herren, hier Vorfällen, in denen Sprache zu Hass, also zum Hass und zur Liebe veranlassen kann. Weil alle drei Religionen echt und unecht sind, lehrt der Richter Folgendes: Mein Rat ist aber der, ihr nehmt die Sache völlig, wie sie liegt, hat von euch jeder sicherlich seinen Ring, den echten möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Ring nicht länger in seinem Haus dulden wolle, und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken möge, um einen zu begünstigen, wohlan. Versöhnend ist nicht nur die Rede des Richters, sondern belehrend auch. Denn der Richter predigt, meine Damen und Herren, hierbei den Zusammenhalt zwischen den drei Brüdern, die Einheit und Eintracht. Die drei Religionen sind unecht und zugleich echt. Auf dieser Welt, in der die Religion besonders ein Anlass zu Tötung, zu Anschlägen wird, kommt deswegen Lysintes als ein gutes Beispiel, um die einen und die anderen zum Zusammenhalt aufzufordern. Nathan der Weise ist hier kein Hassprediger, meine Damen und Herren. Wäre er einer, so wäre der Sultan Saladin niemals mit ihm einverstanden. Seine neutrale Position mit seinen aussagekräftigen Argumenten hat der Sultan gut geheißen. Kommen wir ganz kurz zu zwei anderen literarischen Paradigmen. Es geht um Goethe weiter. Sein Text lautet Novelle, erschienen im Jahre 1797. Und der zweite Text ist der von Heinrich von Kleist. Es geht um Erdbeben in Chile, erschienen im Jahre 1807. Wir lesen in Goethes Novelle zwei unterschiedliche Paradigmen. Zum einen erschießt Honorio kaltblütig den Tiger, um der Gräfin das Leben zu retten. Zum anderen singt, also ich meine hier bändigt, das kleine Kind mit Hilfe seiner Flöte und Lieder den brüllenden Löwen, so dass es ihm sogar gelingt, dem Löwen einen Dorn aus der Pfote zu entfernen. Denn, Zitat, Löwen werden Lämmer. In Kleistes, das Erdbeben in Chile, begegnen uns da, meine Damen und Herren, ein ganz besonderes Beispiel. Es geht dabei um einen Priester, der statt Liebe und Frieden zu predigen, die Sprache instrumentalisiert, Hass predigt und das Volk zum Mord anstachelt. Auf diese Hasspredigt folgt nicht nur der Tod von Joseph, Geronimo und Juan, das geborene Kind von Don Fernando, für diejenigen, die den Text gelesen haben, sondern auch eine Wiederherstellung der Sitten und Frieden auf der Insel Saint-Jago. Dadurch erlang auch letztendlich die Kirche ihr vorig verlorenes Image. Davon ausgegangen, verwandelt der Priester die Kirchengewalt in eine Stadtgewalt, also in Potestas. Kommen wir ganz kurz jetzt zum Zusammenfassung. Meine Damen und Herren, wie deutlich gesehen, haben die verschiedenen Figuren jener Art die Sprache verwendet. Ein bestimmtes Ziel ist immer erreicht. Der gemeinsame Nenner aller dieser Texte ist der Frieden, die Eintracht und die Völkerverständigung. Diese Texte zeigen uns, welche Kraft die Sprache besitzt. Von all diesen literarischen Paradigmata ausgegangen, erweist sich die Sprache meines Erachtens als ein sehr bedeutsamer Friedensfaktor, mit dem mit viel Sensibilität umgegangen werden soll. Ich denke hier bezüglich, dass Sprache eine Waffe ist, mit der man umbringen kann. Ich denke auch, dass Sprache ein Heilmittel ist, mit dem man heilen kann. Zu diesem Zwecke appelliere ich, dass wir alle einen guten Gebrauch von der Sprache machen. Denn Sprache, meine Damen und Herren, ist Macht. Sprache ist heilig. Und wer mit Sprache spielt, spielt natürlich mit Waffe und spielt mit seinem Leben. Die Sprache soll deshalb nicht zu Gewaltpropaganda dienen. Sie soll stattdessen Hoffnung spenden. Die Sprache soll im Dienst der Humanität sein. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Danke.